So, das Essen ist nun beendet.
Hervorragend. Hallo zum Impulssender. Wir reden heute über einen Film von Johannes Zimmermann. Mit dabei sind ich, Tim, Phil.
Hallo.
Und Ben.
Hallo.
Und der Sound läuft jetzt noch ein bisschen weiter im Hintergrund. Aber wir können schon reden. Ich habe Johannes Zimmermann gesagt. Wie heißt es auf Englisch?
Ion Katheter.
Nicht schlecht, nicht schlecht.
Der Ion.
Der Ion.
Der Ion, wer kennt ihn nicht?
Ja, wir reden über In the Mouth of Madness von John Carpenter. Und was wir da im Hintergrund hören, ist die Titelmelodie von John Carpenter. Denn der hat ja, wie ich hier erfahren habe, bei der Recherche über John Carpenter ganz viel Filmmusik auch gemacht zu seinen Filmen. Wollte das eigentlich für diesen Film gar nicht machen, sondern wollte von Metallica irgendwas mit Sandman haben.
Irgendwas mit Sandman. Mhm.
Phil, du kennst dich doch da aus.
Ja, Enter.
Enter, ja, genau, genau. Und er hat aber die Rechte nicht gekriegt. Deswegen hat er gesagt, dann mache ich jetzt etwas.
Weil ich habe doch aber irgendwann, zwischendurch war das im Abspann, irgendwann lief aber ein Lied, wo ich mir dachte, das klingt aber ganz schön nach Metallica.
Ich glaube, das ist das hier, ja. Das ist der Abspann. Und
ach, das ist das gewesen. Da.
Ja.
Ach so, er hat dann einfach was. Ah.
Er hat dann sozusagen Metallica nachgemacht.
Ja, hat er gut gemacht.
Ja, das war genau dieser Song. Wir können ihn noch verlinken. Und John Carpenter vielleicht erstmal. Ich kannte gar nicht so viel von dem. Der steht ja so ein bisschen für Horror, Science Fiction, Independent-Filme. Ich weiß gar nicht, ob das stimmt. Independent-Filme. Aber der hat halt so einen eigenen Stil und der hat halt viele solche auch Low-Budget-Produktionen gemacht.
Ja. Ich glaube schon.
Zum Beispiel Halloween.
So viele, also dafür, dass der doch irgendwie, wann hat er angefangen? In den 70ern oder so? So viele Filme sind es, glaube ich, gar nicht.
Aber viele bekannte. Also ich glaube, ganz viel, was er gemacht hat, kennt man.
Aber unter anderem eben Halloween. Ich habe gar nicht so viele gesehen.
Ich
Halloween
auch nicht.
Zum Beispiel habe ich nie gesehen.
Alle nicht?
Wow. Ich auch nicht.
Keinen einzigen, ja.
dadurch ist ja dadurch ist ja Jamie Lee Curtis bekannt geworden, genau, die wir beim letzten Mal erst hatten.
Aber was ich gesehen habe, ist zum Beispiel die Klapperschlange.
Oh ja.
Oder das Ding.
Mhm.
Oder Big Trouble in Little China.
Sie leben.
Sie leben, habe ich gesehen.
Sie leben. Das ist mal ein Film, den ich geguckt habe, nachdem du darauf hingewiesen hast.
Okay.
Manchmal passiert das ja.
Ganz schlimm war ja wirklich Ghost of Mars, wenn ihr den gesehen habt.
Nee, den habe ich nicht gesehen.
Das ist so ein ganz schlechter Trash-Horror-Action-Slasher-Film.
Ja, daran merke ich jetzt so das Alter.
Ja.
Ja, weil der ist doch relativ neu, oder?
Von 2001.
Ja, genau.
Ja, relativ neu.
Ach, und Dings habe ich natürlich gesehen, Vampires. Ja.
Den gibt's auch auf Amazon, habe ich gesehen, als ich gestern vorgestern den Film geguckt habe. Den habe ich noch nicht gesehen.
Den mochte ich.
Jetzt auch in Prime gerade.
Ja. Also, keine Ahnung, habe ich schon sehr lange nicht mehr gesehen, aber den habe ich. Also, eigentlich so wie auch hier Die Mächte des Wahnsinns, habe ich irgendwie gut abgespeichert. Aber schon lange nicht mehr gesehen.
Hm.
irgendwie, die englische Wikipedia hat diesen neuen Stil, da komme ich noch nicht so richtig mit zurück. Mm.
Ja, kennt man sich noch nicht so aus. Ja,
genau.
Ach, The Fog, natürlich.
Genau.
Mhm. Hab ich, also die Version von Carpenter nicht gesehen.
Das Dorf der Verdammten.
Assault on Precinct 13. Den habe ich gesehen.
Okay. Dark Star ist irgendwie auch so ein Kultfilm, den ich aber auch nie gesehen habe.
Mm. Christine ist das Auto, oder?
Ja, Stephen das ist King. Die Stephen King Verfolgung. Verfilmung. Die habe ich auch nicht gesehen. Ach, okay. Ah nee, Escape from LA ist ja die Klapperschlacht.
Ja, das ist halt Fortsetzung. Ja.
Ach so, das ist die Fortsetzung.
Ja, ja.
Ah, okay. Ach so, Escape from New York heißt es eigentlich. Das ist die Klapperschlange.
Ja.
Ja.
Ja, also kaum Filme gesehen, anscheinend. Habe ich.
Ja, dann. Haben wir uns hier einen ausgesucht, weil wir den irgendwie beide kannten. Kanntest du den schon, ja. Ben?
Nee, tatsächlich nicht. Und das hat mich auch gewundert, weil da so viele bekannte Gesichter mitspielen, mit denen ich aufgewachsen bin, dass es mich echt wundert, dass ich den noch nicht gesehen habe.
Ja, und die Filmrichtung ist ja jetzt ja auch nicht fremd.
Ja, ja, eben. Aber tatsächlich kannte ich den bis dahin noch nicht.
Ja, das freut mich.
Kennt auch kaum jemand, weil das war voll der Flop.
Das habe ich dann auch gelesen.
Unverständlich. Unverständlich.
Ich glaube, er hat 15 Millionen gekostet und 8 Millionen eingespielt. Wofür bei 15 Millionen, glaube ich, auch schon günstig ist, oder? Oder war das normal da in den 90ern? Das ist ja schon in den 90ern. Ich hatte erst gerade jetzt aus den 80ern, aber der ist von 94. Nach Jurassic Park ein Jahr.
Ich kann deine Frage nicht beantworten.
Okay.
Aber ich weiß eben noch, ich kann mich noch gut erinnern, ich war, keine Ahnung, ich war 13, 14 oder so, ich den gesehen habe. Und der hat sich bei mir, allein wegen des Endes, hat er sich bei mir so fest festgesetzt als Film, der anders geendet hat, als ich es erwartet habe. Dass ich mich sehr gefreut habe, den jetzt nochmal zu gucken.
Ich habe den auch als Jugendlicher gesehen. Und bin mir ziemlich sicher, dass der auf irgendeinem dritten Programm lief. Abends. Oh. Ja, was haben wir denn sonst noch für Produktionsdaten? Also ich habe gerade schon gesagt, 1994, ein Jahr nach Jurassic Park. Also das sage ich deswegen, weil ja auch Sam Neill mitspielt. Ja. Und dann hat er, das war schon also nach Jurassic Park. Ich hätte ja sogar gedacht, das wäre noch vorher gewesen. Weil ich dachte erst, der Film ist aus den 80ern hier, der. Aber ist er tatsächlich nicht. Aber sieht ja auch sehr aus wie in Jurassic Park und wie in Jagd auf Flotte Oktober.
Ja. Sieht auch jetzt, also keine Ahnung, Jurassic Park war bestimmt deutlich teurer. Aber also die Special Effects jetzt hier in dem Film waren doch für fast 15 Millionen Anfang der 90er ziemlich gut.
Genau, die Special Effects sind ja auch von ILM, also Industrial Light and Magic, die natürlich auch für
Jurassic Park
die Special Effects gemacht haben. Und auch die Prosthetics, also die Gummipuppen, sind von KNB EFX Group. Und die haben auch damals genau diese ganzen Gummipuppen in den Horrorfilmen gemacht.
Ja.
Was man vielleicht zu Carpenter noch sagen kann, der gilt so als der Begründer des modernen Slasher-Films. Also Schlitzer.
Ach so, Halloween.
Halloween, genau.
Mhm. Ja.
Aber so zur Produktion, genau. Die Geschichte wurde geschrieben von Michael De Luca. Der war einer der Bosse von New Line Cinema. Denn der Film ist ja auch.
Ich dachte, du sagst jetzt irgendeine Mafia-Familie.
Das ist aber ein Vorurteil, durch einen italienischen Namen direkt auf die Mafia zu schießen, hätte ich fast gesagt.
Da hast du völlig recht, aber noch durch das Wort Boss dazu.
Ach so. Nein.
Der ist drauf angelegt.
Der war mal Präsident, Produktionspräsident von New Line Cinema und von DreamWorks. Und New Line Cinema hat diesen Film ja auch gemacht. New Line Cinema ist genauso durch solche Slasher-Filme ja bekannt. Und durch Lord of the Rings, wenn ich mich richtig erinnere. Also, von New Line Cinema ist Nightmare on Elm Street, Teenage Mutant Ninja Turtles, Expansion kenne ich glaube ich nicht. Mhm. Aber genau solche Sachen. Evil Dead, Critters.
Oh, Critters.
Texas Chainsaw Massacre, Friday the 13th, The Mask, Dumb and Dumber, Mortal Kombat, Austin Powers, Blade, Rush Hour, Final Destination, also genau solcher Kram. Und halt ein paar Komödien zwischendrin. Und Lord of the Rings. Und ich glaube, Peter Jackson hatte ja auch vorher so komische Horrorfilme gemacht.
Ja.
Wahrscheinlich hatte der da auch schon Beziehungen zu New Line Cinema, keine Ahnung. Und DreamWorks, vorher kennt man die. Spielen ja hier eigentlich gar keine Rolle, nur weil De Luca da war.
Ich kenne sie nicht.
Kennen sie nicht DreamWorks? Weil wenn du das Logo siehst, dann...
Ja, die haben viele Computerspiele gemacht. Medal of Honor-Reihe zum Beispiel.
Ach so, war das Live-Action-Filmstudio von Steven Spielberg und Jeffrey Katzenberg. Also von Spielberg.
Haben die dann den Soldaten James Ryan gemacht?
Ich stehe leider nicht bei, was die gemacht haben.
Kann mich irgendwie an so eine komische Szene erinnern. Weil DreamWorks hatte doch immer, das Logo war doch dieser Junge, der in diesem Mond hockt.
Da, oder? Genau, und angelt, oder?
Ja, genau. Und bei den Spielen war es meistens so, dass der dann irgendwas macht, was mit dem Spiel zu tun hatte. Bei Medal of Honor hat er sich dann so einen Helm aufgesetzt, einen Fallschirm und ist dann quasi wie so ein Fallschirmspringer vom Mond gesprungen.
Okay. So ähnlich, wie es das bei LucasArts auch immer gab.
Ja, mit genau.
Vieh und das als Fallschirm benutzt hat, dieses Ding und so, ja.
Oder dass das Lichtschwert benutzt oder was auch immer. Ja, genau.
Okay. Okay. Aber wie gesagt, das DreamWorks hat jetzt hiermit wohl nichts zu tun. Nur De Luca war da auch mal der Boss. So, und der hat hier die Geschichte geschrieben. Die hat er wohl schon in den 80ern geschrieben. Und hat dann Leute gesucht, die das verfilmen. Und der Zimmermann hat es letztendlich gemacht. Die Länge ist 95 Minuten. Angenehm kurz.
So schön.
Ja, also schöner, genau kurz. Ein normaler Film. Ja.
Oh, und interessanterweise kam der in Italien vor den USA raus.
Doch wieder die Mafia.
Vielleicht.
Schließt sich der Kreis.
Vielleicht ist er einfach Boss und Boss.
Genau. Na, gehen wir mal zum Cast, würde ich sagen. Musik haben wir ja schon abgehakt. Ja. Sam Neill.
Schon mal gehört.
Ja. Sam Neill. Also, ja. Kennt man ja.
Ja.
Eben Jurassic Park hast du ja schon genannt.
Der hat auch viele solche Horrorstreifen gemacht. Der hat ja auch Event Horizon gemacht.
Event Horizon, genau. Ganz toll.
Possession.
Und natürlich Jagd auf Roter Oktober.
Nur einen Ping senden, was
hätte die. Sogar einen Montana gesehen. Geht das von Staat zu Staat ohne Papiere? Ohne Papiere. Von Staat zu Staat. Genau. Ja, den mag ich ja auch sehr. Und den finde ich auch hier gut. Hat jetzt, wir haben jetzt schon letztens ja auch einen Film mit ihm, den habt ihr ja beide nicht mitgemacht, den haben Jan und ich alleine gemacht, wo die wilden Kerle jagen, oder wie der hieß, Hunt for the Wilder People, auch ein sehr guter Film. So viel zu Sam Neill. Ist Neuseeländer, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, genau.
Ja. Verkauft Wein auch.
Genau, hat einen Bauernhof oder ein Weingut, ja. Ein Label. Two Paddocks heißt es, glaube ich, oder?
Mhm.
Ja.
Genau.
Da twittert er da immer.
Genau.
Ja. Dann hätten wir Julie Carmen als. Achso, wir müssen noch sagen, wie er heißt. John Trent heißt er.
Genau. Der Hauptcharakter quasi.
Er ist ein Privatdetektiv oder eigentlich eher so ein Versicherungsdetektiv, aber Freelancer, sagt er. Also sowas wie Privatdetektiv.
Genau. Der prüft, ob irgendjemand Versicherungen bescheißen will.
Dann haben wir Julie Carmen. Die kenne ich, glaube ich, nicht, aber vom Aussehen her kenne ich die. Vom Gesicht her kannte ich die, aber ich muss gerade mal gucken, wo die mitgespielt hat. Als Linda Stiles. Das ist die Editorin. Was ist denn Editorin? Lektorin? Sowas, oder?
Ja.
Von dem Autor, um den es gleich noch geht.
Ja, ich kenne den nicht.
Nee, ich gucke gerade ihre Filmografie durch. Sorry.
Gut. Vielleicht verwechsel ich sie dann auch. Also mir kam sie so bekannt vor vom Gesicht her. Aber Night of the Chuckler, Gloria Comeback, The Last Plane Out, Blue City, sagt mir tatsächlich auch alles nichts. Ah, In the Mouth of Madness, das kenne ich.
Ah, ja, das stimmt.
Komisch. Vielleicht habe ich sie im Fernsehen irgendwo gesehen. Sie hat einen Remington Steel mitgespielt, aber nur in einer Episode, okay.
Dann kennst du bestimmt davon.
Also sie hat öfter in den 80ern in irgendwelchen Serien ab und zu mal mitgespielt, aber halt eben nur in einzelnen Episoden. Keine Ahnung. Dann Oh, Jürgen Prochnow.
Den kenne ich.
Ja. Fährt auch gerne U-Boot.
Den hat man auch, der hat ja auch, den hat man am Anfang des Films ja auch schon mal kurz gehört, bevor man überhaupt sein Gesicht gesehen hat. Und
echt?
Ich wusste nicht, dass der da mitspielt, aber in dem Moment, wo ich seine Stimme gehört habe und die Art und Weise, wie er spricht, war mir sofort klar, dass er das ist. Weil der hat so, ich finde, der hat so eine einprägsame Stimme. Das, ja. Und der hat so eine ganz eigene Art, auf Englisch zu reden.
Ist auch schon 81. Sutter Kane.
Der Autor, genau.
Der Autor. Genau, um den es hier geht. Irgendwie hat das so ein bisschen, ich fand das ein bisschen komisch, das ist ja so eine Anlehnung irgendwie an Stephen King, denkt man, dieser Autor. Aber sie bringen ja dann Stephen King irgendwie sogar ins Spiel irgendwie in so einem Nebensatz, dass er besser ist als Stephen King.
Oder? Ja, ja, mehr verkauft und so, genau. Ja.
Dann gibt's David Warner als Dr. Wren. Der ist ein Psychiater. Kenne ich vor allem von Star Trek.
Titanic.
Ja, aber...
Wing Commander.
Ich kenne ihn vor allem von Star Trek.
Turtles. Ah, der zweite Turtles-Film, da hat er den Wissenschaftler gespielt, der dieses komische Ooster hergestellt hat.
Okay.
Also die zweite Turtles-Realverfilmung, die alte.
Ah, aber er hat in Star Trek 5 und 6 mitgespielt, unterschiedliche Leute. In 5 hat er einen Botschafter gespielt, auf diesem Planeten des himmlischen Friedens, oder wie der heißt.
Ja, das war doch tatsächlich der Hauptcharakter.
Quasi. Nein. Nicht der Bruder von Spock. Er hat den.
Nein, aber der andere, der quasi immer mitgegangen ist, das war doch sein Gehilfe, oder nicht?
Sein Gehilfe.
Oder verwechselt
sich das? Nee. Er hat doch den Typen gespielt, den menschlichen Botschafter auf dem Planeten. Das war nur so eine kleinere Rolle.
Okay, dann verwechsel ich den tatsächlich.
Aber im Star Trek 6 hat er den klingonischen Präsidenten gespielt,
das stimmt, der
ermordet wurde.
Kein Glück mit seinen Rollen.
Und in
Titanic ist er auch gestorben.
Echt? Ja, gut, das sind viele gestorben. In TNG hat er, Next Generation also, hat er den Romulaner gespielt, der Picard gefoltert hat. In dieser Doppelfolge, wo er den Picard gefoltert hat und immer gefragt hat, wie viele Lichter er sieht. Und Picard immer gesagt hat, there are 4 lights. Weil es waren ja auch 4 Lichter. Und er wollte halt, dass er sagt, da sind 5 Lichter. Also es war so ein bisschen wie Big Brother und 2 plus 2 gleich 4. Der wollte ihn da halt irgendwie brechen. Genau, daher kenne ich David Warner.
Ja, ich kenne ihn noch aus Wing Commander. Da hat er nämlich hier Admiral Tolvin gespielt. Dieser furchtbaren Verfilmung. Und wenn ich mich nicht täusche...
Hat der Admiral Tolvin nicht... Ach so, Nein, Admiral Tolvin hat doch Dings gespielt.
Nein, das war nur in den Spielen. Für den Film haben sie ihn nicht bekommen. Und dann musste David Warner die Rolle übernehmen.
Ah, okay. Malcolm McDowell? Ja, genau.
Ja, das war der eigentliche Tolvin, genau.
Okay. Dann John Glover. Schon wieder ein Glover.
Alles Glover hier.
Den kenne ich nicht. Als.
Doch. Also ich kenne ihn aus meiner Kindheit aus dem zweiten Gremlins-Film.
Das habe ich gelesen, dass der da mitspielt, aber ich habe es nicht mehr präsent.
Ich meine, der zweite hat doch in diesem Hochhaus gespielt und ich meine, er wäre der Besitzer oder was auch immer, Mieter, Hauptmieter von diesem riesigen Industrie-Office-Hochhaus, wo das gespielt hat. Und ich glaube, er war quasi der Boss von diesem Gebäude. Mhm. Ja. Daher kenne ich, ne, der hat sich so ein bisschen eingebrannt in meinen Kopf. Okay. Aber ansonsten, viele große Sachen hat er danach eigentlich nicht mehr gemacht.
Dann Bernie Casey. Der hat eigentlich nur eine kleine Rolle. Das ist, glaube ich, irgendwie so ein Chef von der Versicherung, der am Anfang einen Auftrag hat für Trent. Dann kommt der aber nicht mehr vor, wenn ich das richtig
in Erinnerung habe. Genau, der wird nur gebraucht, um Trent halt in den Film irgendwie zu bringen.
Genau.
Charlton Heston.
Genau,
den kennt man noch. Der hat zwar auch keine große Rolle, aber den kennt man.
Den kennt man, genau. Das ist der Chef des Verlags für den Sutter Kane schreibt. Genau, war's so. Und natürlich Hayden Christensen.
Natürlich. Anakin Skywalker in seiner ersten Filmrolle.
Ja. Hätte man aber nicht erkannt, wenn man es nicht weiß, oder?
Nein. Ich habe darauf geachtet. Und nein. Würde man nicht erkennen, wenn man es nicht weiß.
Also sah er aus wie der kleine Anakin Skywalker aus dem ersten Film. Genau. Das Ganze spielt ja auch oder wurde gedreht in und um Toronto. Und da ja auch, glaube ich, Hayden Christensen Kanadier ist, wohnt er da vielleicht in der Nähe und hat deswegen diesen Job gehabt.
Wer weiß. Ich sei einfach zufällig vorbeigeraten.
Ja. Nehme ich überhaupt auf? Ah ja.
Gut. Was?
Schon gut, schon gut. Haben wir noch irgendwelche wichtigen Leute vergessen oder steigen wir ein und kommen dann zu Leuten, falls noch welche auftauchen?
Ja, Wilhelm von Homburg, aber den hatten wir.
Okay, Wilhelm von Homburg, stimmt. Nee, den haben wir noch nicht besprochen. Das war ja. Das
hatten wir ja in der. Ja.
In der Vorbesprechung.
In der Dark Age.
Was?
Mit Norbert Grupe, ein deutscher Schauspieler, Boxer und professioneller Wrestler, den wir aus diversen Filmen kennen, unter anderem Ghostbusters 2, wo er Vigo gespielt hat, den Fürsten der Karpaten, und Stirb langsam, Die Hard, hat er einen der Söldner gespielt.
Ja, so einen, der so ein bisschen cleverer war, gell? Der so bis zum Ende, glaube ich, überlebt hat.
Ja, nicht ganz.
Aber fast, ja. Der hat doch dann, glaube ich, der war doch dann zusammen mit Jack Gruber da unterwegs. Na, ich weiß es nicht mehr. Muss ich auch mal wieder gucken.
Ja, muss aber jetzt wieder bis Weihnachten warten.
Ja, das stimmt. Ja. Genau, der spielt so einen Bewohner von einem kleinen Dorf, wo man nachher hinkommt. Ich glaube, da reden wir einfach drüber, wenn wir da hinkommen. Ja, das war's. Ja,
das war's eigentlich, genau.
Dann steigen wir in die Handlung ein, würde ich sagen.
Ja, das haben wir mal wieder. Es gibt ja ab und zu so Filme, die fangen gerne damit an. Die fangen gerne mit dem Ende an, um dann zu erzählen, wie man denn da hinkommt. Der Film beginnt eben damit, dass hier Sam Neill als
Trent,
der wird gebracht in eine, wie nennt man das denn? In Asylum. Mir fällt gerade der deutsche
Begriff. Nervenheilanstalt?
Nervenheilanstalt, ja.
Ja. Aber aber nichts Modernes, das ist so ein Ding mit Gummizellen halt, wo einfach. Ja,
ist halt, genau. Es ist halt, also alles Stephen King-Stil.
Ja, genau.
Ja, sieht eher so aus, würden die Leute da weggesperrt werden, damit sie nicht mehr auf der Straße sind.
Ja, es geht hier nicht um Behandlung.
Genau.
Ja, und wenn, dann besteht die Behandlung darin, den Leuten irgendwie das Gehirn zu grillen. So. Mhm. Also,
eine Flucht
diese Art von Asylum. Ja. Ja, der wird da hingebracht und es scheint ihm nicht so gut zu gehen. Und um ihn zu begutachten, kommt dann Doktor sowieso. Und da steigt der Film dann eben in die eigentliche Handlung ein, weil dann Sam Neill erzählt, wie es denn überhaupt dazu kam, dass er so völlig, weil er ist völlig verängstigt und fragt irgendwie danach, ob es schlimmer wird und wie die Welt draußen mittlerweile ausschaut und so.
Und hat seine ganze Zelle mit Schutzsymbolen vollgemalt, sein Gesicht auch mit Kreuzen vor allem.
Ja.
Dr. Sowieso ist übrigens David Warner. Dr. Wren haben wir eben gar nicht gesagt.
Dr. Wren. Ja. Dr. Wren, ne? Genau. Und dann steigen wir praktisch ein, wir kennenlernen. Was hat er denn für einen Beruf? Er versucht Leute, Versicherungsbetrüger zu erwischen.
Ja. Vielleicht noch ganz kurz, dieses Asylum ist ein berühmtes Gebäude in Toronto tatsächlich. Ich habe es gepostet, das ist das R.C. Harris Water Treatment Plant, also ein Wasseraufbereitungswerk, was gerne für Filme oder Filmaufnahmen benutzt wird, weil das so eine Art Art Deco-Style-Building ist. Das war wichtig. Weiter.
Ja, und da soll halt eben gezeigt werden, dass er so ein Agent, dass so ein charmanter, junger Typ, der gut ist in seinem Job, der aber schon ziemlich, ziemlich abgezockt ist so und sehr sagt, ja, erzähl mir kein Blödsinn, ich durchschau immer allen Unsinn und sehe, was wirklich los ist. Hab zwar keine Freunde und keine Familie und kein gar nichts, aber das brauche ich auch nicht, weil hier, das ist mein Leben und darin bin ich gut.
Sagt er das so?
Ja, also hier und später in den Unterhaltungen mit der Lektorin da.
Also ist auf jeden Fall extrem skeptisch über den ganzen Film.
Ja. Ja, genau, weil er sieht ja praktisch immer, also ihn kann man nicht verarschen.
Mhm. Ja. Ja, okay.
Darauf hält er ja ganz große Stücke.
Ja, so wird es ja auch eingeführt, genau. Mit dieser Szene da von diesem diesem einen Typen, den er da verhört. Ja.
Ja. Und dann sitzt er ja da zusammen mit dem Auftraggeber, der ihn dauerhaft irgendwie beschäftigen möchte. Und dann werden sie von einem verrückten Typen mit einer Axt angegriffen, der dann vor ihren Augen von der Polizei erschossen wird.
Das ist eigentlich eine ziemlich schöne Szene, weil man ja doch, weil man da erst so eine sehr, also so eine, wie nennt man das, Longshot. Man sieht ja, wie die sich unterhalten und wie, das dauert ja bestimmt eine Minute, bis der über die Straße gelaufen ist. Mhm. Weil man sieht den hinten so aus dem Nachbargebäude kommen, auf der anderen Seite der Straße, und hat da schon die Axt in der Hand und scheucht jemand weg.
Aber es stört sich irgendwie auch niemand daran, oder?
Naja, doch, die Leute laufen da am Anfang schon
irgendwann
weg.
Irgendwann dann schon, als sie sehen, ja, okay, dann eine Axt, und der sieht auch so ein bisschen aus.
Ich habe gedacht, das ist Steve Ballmer von Microsoft. Sieht aus wie Steve Ballmer. Ist es aber nicht, komischerweise. Ja, und genau, der läuft dann über die Straße und sie sehen den aber nicht. Sie sitzen direkt hinter so einem großen Fenster in so einem Café oder Restaurant und drehen sich dann auch noch weg, um sich zu unterhalten, extra. Und dann schlägt er halt mit der Axt das Fenster ein und sagt, do you know Souther Cayne? Sag ich schon wieder Souther Cayne. Do you know oder do you read Souther Cayne? Irgendwie. Und dann wird er erschossen, genau.
Ja, richtig.
Und witzigerweise, als wäre es Zufall, wird dann John Trent kurze Zeit später eben von Charlton Heston, dem Verlagschef von Souther Cayne, beauftragt, Souther Cayne zu finden, denn der ist verschwunden. Und sie wollen ja, er hat ihnen ein neues Buch versprochen. Und weil er jetzt verschwunden ist, haben sie Angst, dass das nicht auftaucht, das Buch.
Richtig.
Ja. Und dabei stellt sich ja dann auch raus, dass der Typ der Agent von Cayne war.
Der Typ mit der Axt.
Ja,
der Typ mit der Axt. Ja, ist, genau. Der hat das neueste Buch von oder das neueste, weiß ich nicht, er hat irgendein Buch von Cayne gelesen. Doch, natürlich das neueste.
Neueste, genau.
Und sonst macht das ja alles gar keinen Sinn. Und hat dann irgendwie seine Familie abgeschlachtet und dann war dann auf der Suche nach Trent.
Ja, das neueste Buch heißt übrigens In the Mouth of Madness.
Was?
Und man sieht auch schon im Intro bei dieser selbstkomponierten an Metallica angelehnten Rockmusik, dass da dass da Bücherpressen laufen, also Druckmaschinen laufen, wenn dieses Buch gedruckt wird. Oder zumindest ein Buch gedruckt wird.
Ich wollte mich gerade sagen, weil eigentlich kann es ja noch gar nicht verkauft werden, weil das ist ja noch gar nicht.
Ja, das war ja auch nur das Intro und damit ein stilistisches Mittel.
Ach so.
Ja.
Damit habe ich es nicht so.
Die Geschichte wird ja in der Rückblende sozusagen erzählt, also kann das
passieren. Das stimmt, ja.
Ja. Und das letzte Buch, was Souther Cayne geschrieben heißt Hobbs End. Daher hängen auch überall Plakate rum in der Stadt. Ist euch eigentlich aufgefallen, dass Sam Neill, also John Trent, die ganze Zeit versucht zu rauchen und es nie klappt?
Und er darf nicht, ja.
Ja. Entweder darf er nicht oder er kommt nicht dazu, sich die Zigarette anzustecken.
Ja, das habe ich auch gemerkt.
Weiß nicht, ob das irgendein Gag war. Also hier zündet er sich ja jetzt erstmal eine an und dann kommt aber eben die Editorin oder ich nehme an, Editor ist Lektorin.
Ja.
Ja. Kommt Linda Stiles eben dazu.
Die Person, die halt guckt, dass die über das Buch nochmal drüber.
Ja, genau.
So.
Genau. Ja. Und will, dass er die Zigarette wieder ausmacht und hält die Tasse hin. Ja. Genau. Ja, und sie empfiehlt ihm dann auch, also John Trent, mal so ein Buch zu lesen, weil er findet das ja auch alles Quatsch, weil er so ein Skeptiker ist. Und sie sagt aber, der ist besser als Stephen King. Lies doch mal so ein Buch, um da reinzukommen. Und dann kauft er sich auch eins. Und findet es tatsächlich so interessant, dass er dann ja die Nacht durchliest sozusagen. Und mit dem Buch dann einschläft. Ich glaube, er liest dann sogar alle, oder? Weil er sich ja später diese Covers da zusammenschneidet, dann muss er ja dann alle haben sogar.
Ich gehe auch davon aus, dass er mit dem ersten dann anfängt. Er sagt ja dann auch, dass ihn das, dass ihn ja überrascht, wie gut das tatsächlich geschrieben ist. Also zumindest von der Schreibart, nicht von der Story her, sondern von der Art, wie es geschrieben wird. Er meinte, er kann es relativ gut und einfach runterlesen. Also das hat mir dann doch ein bisschen zugesagt.
Ja, da kommt ja auch gleich so eine typische Horror-Trope. nämlich aufwachen und noch nicht wirklich wach sein.
Ja, ja.
Weil er sieht ja auf dem Heimweg erstmal, also in der Realität noch, sieht er ja, wie so ein Cop jemanden verprügelt, so einen Obdachlosen wahrscheinlich.
Ja, nee, es war so, ja, kann sein, aber es war ein Typ, der wollte mit seiner Spraydose irgendwas an die Wand
sprühen. Ach so.
Ah. Und hatte ja nur angefangen und im Laufe der Zeit wird es ja immer mehr, weil die Szene wiederholt sich ja ein paar Mal. Und in jedem Mal ist quasi dieses Spray an der Wand fortgeschritten.
Ja, ja, okay. Und auf jeden Fall, den sieht er dann wieder in dem Traum, diesen Polizisten, wie er sich rumdreht. Und dann ist es aber kein Mensch mehr, sondern irgendwie so eine Art Monster.
Ja.
Und dann wacht er halt richtig auf, weil er sitzt dann neben ihm auf dem Sofa. Also im Traum immer noch.
Im Traum.
Inception. Und da kommt er dann irgendwie auf die Idee, zumindest so ungefähr in dieser Zeit, dass diese Buchcover, weil die haben so rote Linien drauf, so seltsame Puzzle sehen aus wie Puzzlesteine, dass man die eben auch wie Puzzlesteine vielleicht zusammenlegen kann, schneidet die aus und legt sie zusammen und siehe da, es ergibt eine Karte.
Krass.
Und zwar vom irgendwie, jetzt nicht den gesamten Bundesstaat, sondern irgendwie ein Teil davon. Ach ja, das kann man auch sagen, das spielt wieder an der Nordostküste.
New Hampshire oder sowas?
Ja.
Genau.
Also typisches Stephen King-Gebiet auch eigentlich. Maine und so.
Ja.
Will sagt.
Weil sie suchen ja diesen Ort, in dem
quasi. Ja, doch, das spricht, obwohl es gar nicht. Obwohl es ja gar nicht Stephen King ist.
Das stimmt.
Ja, aber es ist ja schon eine Hommage oder eine.
Ja, total.
Vor Stephen King, ja.
Ja, das meinte ich halt eben. Und dann finde ich es halt komisch, dass sie Stephen King trotzdem noch gegenüberstellen dem.
Ja, aber ich glaube, das war gar nicht irgendwie herabwürdigend gemeint.
Wollten einfach den Namen mit reinbringen.
Sondern einfach sagen, hier, da ist ein Horrorautor und der ist so krass. Und ich meine, wenn man den mit einem vergleichen kann, dann ja wohl mit Stephen King.
Ja, das meine ich auch gar nicht, dass das herabstellt, sondern ich hatte ja auch schon die ganze Zeit an die Figur Stephen King gedacht, dass das sozusagen eine Parodie oder ein Bild davon sei. Und deswegen fand ich es halt komisch, dass sie ihn dann aber eben als andere Person trotzdem noch reingebracht haben. Das fand ich halt irgendwie seltsam. Weil ich auch so irgendwie drauf gekommen wäre, dass damit Stephen King gemeint ist.
Ja, du!
Weil ich so ein cleverer Kerl bin.
Genau.
Ja, und jetzt hat plötzlich Trent die Idee. Erstmal sagt er, glaube ich, dass er glaubt, dass das irgendwie ein PR-Stunt sei, oder?
Ja, genau. Dass es alles hier gestaged wurde, damit das quasi dann, ja, damit die Bekanntheit noch weiter steigt, sich das Buch noch besser verkauft und so weiter. Und dass er da auch nicht dran glaubt, dass da irgendwelche Mächte am Werk sind, die das Ganze verursacht haben.
Ja, und sagt aber der Boss, nee, wir haben da nichts gemacht.
Ist ja vielleicht auch ein bisschen Berufskrankheit von ihm, erstmal überall zu vermuten, dass da jemand krummes Ding dreht.
Was aber ja, wie Linda später zugibt, auch so war. Am Anfang.
Ja, am Anfang, ja.
Aber er will jetzt, nachdem er diese Karte zusammengeklebt hat, die nämlich jetzt irgendwie zu dem Punkt, zu diesem Ort Hobbs End führen soll, den es eigentlich nur in der Fiktion gibt, will er jetzt dahin fahren. Weil er glaubt, dass sich dort dann Sutter Kane befindet. Und da gibt der Chef des Verlages eben ihm noch die Linda Stiles mit an die Hand, die soll mitfahren. Was sie dann auch tun.
Ja, was sie dann auch tut und aber, glaube ich, auch relativ schnell bereut. Weil die wechseln sich ab beim Autofahren. Und ihre Autofahrt wird schon irgendwie sehr, sehr interessant, weil sie lauter komische Dinge sieht nachts. Also so irgendwie ein kleines Kind auf dem Fahrrad und dann überfährt sie jemanden. Und dann war es aber doch, ist irgendwie doch, also ist komisch, weil er einfach wieder aufsteht und weggeht und es nichts passiert. Und dann fährt sie durch die irgendwie durch das Universum müssen nicht mehr auf der. Also sie hat die ganze Zeit ganz komische Horrorerlebnisse.
Ja, und das wird ja später auch so ein bisschen erklärt. Dieses kleine Kind und dieser alte Mann ist ja der gleiche.
Mhm.
Weil er fährt ja mit diesem Fahrrad, mit diesen Klappkarten da an den Speichen, das sieht man ja am Fahrrad, das ist das gleiche Fahrrad, fährt er immer diese Strecke und wird dann offensichtlich immer wieder zurückgesetzt und fährt jetzt seit Kindestagen immer diese Strecke.
Ja, ja, das, er sagt doch auch irgendwas wie, er lässt mich nicht,
genau,
lässt mich nicht gehen.
Nachdem sie ihn überfahren.
Sowas.
Ja.
Ja. Ja, und kommt dann irgendwann irgendwann im Sonnenschein am Ziel an und Trent wacht auf und sagt, ach, das ist ja cool.
Das ist ja Hobbs End.
Habe ich wohl tief geschlafen, ist schön. Das ist ja gut, dass wir schon da sind.
Genau, der hat das nämlich alles nicht mitbekommen. Bis auf natürlich, nachts war er dann mal wach, als sie den überfahren hatte, aber der ist ja dann wieder aufgestiegen aus Fahrrad und abgehauen.
Ja.
Ja. Und das war schon so ein, fand ich ziemlich gruselig so an sich, diese Nacht. Weil das war ja auch so richtig dunkel. Man hat ja dann erst immer nur diese, das war so, hat mich sehr an David Lynch erinnert, weil das ist so ein Ding, was der immer macht, diese gelben Streifen auf der Straße in der Nacht. Und dann waren die plötzlich auch weg, dann war es ganz dunkel. Ja, das war schon cool irgendwie. So, sie kann das aber gar nicht glauben, dass sie jetzt in Hobbs End sind, weil das gibt's ja gar nicht, das ist ja ein fiktiver Ort.
Ja.
Aber es sieht halt auch wirklich aus wie diese, also er sagt es ja auch selbst, die typische amerikanische Kleinstadt, wie man sich sie so im Fernsehen oder auch in einem Buch quasi vorstellt.
Ja,
also nur halt, es sieht halt aus wie eine
Showkulisse. Also genau. es gibt irgendwie, da scheint keiner unterwegs zu sein.
Richtig. Ja. Doch sie, also Linda, sieht dann irgendwie Kinder durch die Gegend laufen, die sieht aber nur sie.
Ja. Ja, sie sieht ja, genau, die hat ja jetzt auf der Autofahrt schon komische Dinge gesehen und dann auch in diesem Hotel, in das sie dann gehen, sieht sie ja irgendwie zum Beispiel die Personen auf dem Bild, die sich bewegen. Also sie sieht ja die ganze Zeit komische Dinge.
Mhm.
Aber sie hat ja auch schon Teile von Sutter Kanes Buch gelesen.
Richtig, genau. Und dann fahren sie in so ein altes Hotel, was übrigens eine Anlehnung ist an, also der Name von dem Hotel, weil das heißt nämlich, das ist das Hotel von Mrs. Pickman. Also die kann man vielleicht noch erwähnen. Die wird gespielt von Frances Bay. Und die kenne ich auch aus vielen David Lynch Filmen. Da spielt sie immer creepy old women.
Ja, macht so gut.
Macht sie auch. Genau. Ja. Ist Comedian, steht hier. Na, auch noch gar nicht so lange. Ja, doch, 2011. Ich dachte gerade 2019. 2011 schon gestorben. Naja, ist auch schon 1919 geboren. Genau, Francis Bay. Wo war ich? Was wollte ich sagen? Ich weiß es nicht mehr. Achso, doch. Pickman. Pickmans Hotel ist eine Anspielung auf Lovecraft. Wie ja auch irgendwie dieses ganze Thema Lovecraftisch ist, weil es ja um so einen überdimensionalen, weltenumspannenden, nicht zu verstehenden Horror geht.
Mhm.
Und das,
weil ich mich damit gar nicht so richtig gut auskenne.
Ja, aber Lovecraft ist doch genau dieses.
Wenn
du die Monster siehst, wirst du wahnsinnig. Das ist doch genau das Thema von Lovecraft.
Aber mehr als das weiß ich eigentlich
auch. Ja, genau, aber das reicht ja auch. Und ich wollte nur sagen, da gibt es nämlich ein Pickmans Model, heißt das, glaube ich. Und hier heißt es halt Pickmans Hotel. Mhm. Gerade, dass sie nicht Motel genannt haben. Aber das ist da eine Anspielung eben drauf. Und dieses Hotel gibt es auch natürlich in dem Buch. Und da sagt nämlich Linda noch, als sie hinkommen, aber hier in dieser, da ist so eine, wie nennt man das denn? So ein Wintergarten, den man sieht, da war doch eigentlich irgendein Monster drin in dem Buch. Mhm. Das ist jetzt natürlich hier nicht drin, das Monster, noch nicht. Ja, und da nehmen sie jetzt ein Zimmer. Und was du eben meintest, was sie da sieht, ist, dass sich das Bild immer verändert, oder? In dem Hotel.
Dass sich das Bild verändert, ja, und dass sie die Figuren, dass sie auch mit ihr interagieren.
Sie kennt das Hotel ja quasi auch schon aus der Geschichte.
Genau, ja.
Ja. Sie kann ja, sie kommt ja quasi rein, ohne sich umzugucken, sagt sie hinter uns hängt ein Gemälde und dieses Bodenbrett ist locker und so weiter. Mhm. Weil sie das alles schon gelesen hat in den Büchern oder in dem Buch des Autors eben.
Ja, und dann machen sie sich ja relativ schnell auf den Weg zu dieser Kirche, die, also, weiß nicht, besonders ist.
Anscheinend.
Nein, also ich finde die auch tatsächlich optisch besonders.
Allein schon, dass die da so, das liegt aber, glaube ich, an der Aufnahme, allein, dass die da schon so einzeln steht mitten im Nichts.
Ja, also sieht komisch aus.
Ich habe gerade mal gesucht, das ist die Cathedral of Transfiguration in Ontario, Kanada auch. Also auch da tatsächlich in der Nähe.
Ja. Ja, und da kommt dann relativ schnell so eine Gruppe von Dorfbewohnern, also wohnt anscheinend wirklich jemand da, kommt irgendwie mit Gewehren und wollen, ich glaube, den Sohn von einem, ach so, ja, genau, das ist doch jetzt hier der Auftritt von
der deutschen Luftwaffe.
Der deutschen Luftwaffe. Ich habe vergessen, wie die deutsche Luftwaffe
Wilhelm ist. Von Homburg.
Wilhelm von Homburg, genau, dessen Sohn irgendwie da in der Kirche ist. Und da sehen wir jetzt dann auch zum ersten Mal Sutter Kane, Jürgen Prochnow.
Ja.
Der steht halt irgendwie da so im Kircheneingang und
die Tür geht immer wieder auf und zu.
Grinst, ja, die Tür schlägt so auf und zu, genau, und er grinst die irgendwie an und dann kommt so eine Horde Hunde und alle Hunde.
Die haben alle Gewehre, aber die lassen sich, die laufen alle weg und jeder lässt sich vom Hund
beißen. Ja, vor allem sehr unkoordiniert alles einfach. Aber gut, es sind halt ein paar alte Männer. Ja. Das war ja jetzt nicht irgendwie eine Einheit Polizisten oder Soldaten.
Nee, aber der Wilhelm von Homburg schießt zumindest nochmal auf alle anderen, laufen einfach weg und lassen sich.
Ja, aber er schießt doch einfach nur so
in die Luft. Alle anderen lassen sich einfach beißen von den Hunden.
Ja.
Und ich glaube, es ging ja darum, dass sein Sohn in dieser Kirche wohl gefangen ist, weil den sieht man ja dann auch kurz, wenn die Tür aufschlägt.
Ja.
Und danach kommt Sutter Kane. Genau, das beobachten aber Trent und Linda nur so aus der, eigentlich waren die schon wieder am Weggehen, als sie das gesehen haben.
Ferne, ja, weil sie weiß ja was. Sie weiß ja, was los ist.
So. Mhm. Ja.
Weil sie hat ja das Buch schon, sie kennt ja schon Teile des Buchs.
Genau. Und dann fahren sie aber erstmal wieder.
Genau. Also zurück zum Hotel.
Ja.
Und dann gibt's auch, war das nicht da, wo Trent dann wieder versucht zu rauchen, weil er irgendwie nachts unterwegs ist und sich auch das Bild anschaut und so.
Genau.
Und dann sagt die Frau hier nicht, das stört meinen Mann.
Genau.
Mein Mann, genau. Und am Ende der Szene fährt die Kamera dann so an ihr runter. Und, oder? Das war doch.
Ja, das war da.
Ja.
Dann ihr Mann irgendwie mit Handschellen an sie gefesselt ist und irgendwie dann nackt
auf dem Boden liegt. Genau.
Und sie ihn immer hinter sich her schleift. Ja, genau.
Ja. Ja, aber ist ja nett.
Ja.
Ja, dass sie an die
dass Decke er nicht raucht.
Ja, richtig.
Ja, genau.
Und da sieht er halt auch, dass sich das Bild wieder verändert. Da will er sich ja die Kippe anzünden, als er das sieht. Denn er hat sich ja vorher mit Linda gestritten, denn er will jetzt abreißen und sie will aber, was will sie denn eigentlich?
Ich weiß nicht, was sie sagt, aber sie schnappt sich auf jeden Fall das Auto und fährt, fährt zur Kirche.
Genau.
Genau.
Er will ja eigentlich mit dem Auto weg, aber während er dann unten noch steht, haut sie dann mit dem Auto ab. Genau, er wollte zurückreisen, er wollte wirklich abreisen und sie wollte aber nicht mit, weil sie gesagt hat, sie will das jetzt hier klären oder so. Und das macht sie dann auch. Sie klärt das super und trifft dann auf Sutter Kane natürlich in der Kirche und wird dann in mehreren Horrorelementen dann von Händen, die sie von hinten befassen, wird dann in diesem Raum, in dem die Schreibmaschine und Sutter Kane sind, in den Bann des Buchs gezogen. Weil er sie dann so mit dem Gesicht da drauf.
Genau, zwingt sie quasi so das wie, Buch zu lesen.
Wie Nummer 5, einfach in Sekundenschnelle.
Mehr Input.
Genau. Und ab da ist sie sozusagen wahnsinnig.
Ja.
Und man sieht ja auch schon, da gibt's ja dann so eine Tür, wo so Schleim rausläuft, die noch irgendwie mit Ketten und so Balken fest zugehalten wird, aber die bewegt sich schon so die ganze Zeit. Da kommt das Grauen dann, soll dann da rauskommen oder wird dann da rauskommen.
Ja, später erklärt, Kane erklärt es ja später dann noch, worum es überhaupt geht, was ja das große Ganze im Hintergrund ist. Aber man sieht ja dann auch in der Szene, wo sie sich umarmen, dass Kane ja jetzt nicht nur Kane ist, sondern auf seinem Rücken sitzt ja anscheinend irgendwie verwachsen irgendein komisches Wesen, ob ihn das jetzt steuert oder ob die beiden zusammen agieren, keine Ahnung, aber auf jeden Fall ist Kane nicht alleine in seinem Körper.
Ja, genau. Fast so wie bei Babylon 5, da wurden doch hinterher die Zentauren, die haben doch so ein Ding am Hals gehabt.
Mhm. Die hatten diese komischen Quallen am Rücken.
Ja, genau.
Am Rücken und an der Schulter und so, ja, ja.
Ja, das, was von den Schatten übrig geblieben war oder so.
Genau.
Die sie dann gesteuert hatten, ja. Ja, und dann blendet es erstmal wieder um zu John Trent.
Ja.
Der jetzt
erstmal in die Bar.
Genau, in die Bar geht.
Und trinkt sich ein Bier, obwohl ich mich gefragt habe, woher er das Bier hat, weil es war auch kein Barkeeper an der
Bar. Das macht doch nichts, kann er sich ja selbst zapfen.
Das wär illegal.
Und als dann hier Wilhelm von Homburg reinkommt, ist er ja immer noch skeptisch und fragt ihn, ob er denn ein Schauspieler sei. Weil er glaubt ja, dass das alles sozusagen inszeniert ist, um ihn da zu überzeugen. Und dass auch eben dieser Stunt vor der Kirche inszeniert war. Würde ja zu dem passen, wie sie auf die Hunde geschossen haben. Nämlich nicht.
Wie Stormtrooper.
Ja, genau.
Ja, und er warnt Trent ja dann, er soll doch die Stadt verlassen, er soll gehen und dass er hier nichts ausrichten kann. Und dann steckt er sich seine Schrotflinte in den Mund.
Das ist später, oder? Ist das jetzt schon? Ich glaube, das ist später, wenn er nochmal in die Bar geht.
Ich meine, das wäre jetzt.
Nee, der kommt nachher nochmal rein, wenn er abhauen will. Egal.
Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Also ist auf jeden Fall vor dem Unfall, meine ich.
Jetzt ist die Bar ja noch nicht kaputt, später ist sie ja verwüstet. Und er sitzt da in der Ecke. Jetzt kommt er ja nur so rein.
Stimmt, ja. Aber was passiert denn dann? Weil
er geht ja gar nicht in die Kirche.
Nee, er geht ja auf der Straße, wird er ja dann von den Townspeople da angegriffen. Ja.
Er geht wieder ins Hotel und beobachtet da doch wieder im Keller die...
Ach ja.
Und das reicht ihm dann, genau.
Die Tentakelfrau ihren Mann zerhackt.
Zerhackt, genau.
Wie es in dem Buche steht.
Genau, und dann sieht er nämlich auch, wenn er dann flieht, mit dem Auto, dass in diesem Wintergarten das ist dann offensichtlich die Frau, das Monster.
Ja.
Wie
es in dem Buche steht.
Genau. Und dann rast er in den Ort und sieht dann Linda wieder dort stehen und will sie mitnehmen. Sie klaut ihm dann aber den Schlüssel.
Und isst ihn. Was macht man ja so mit einem Autoschlüssel? Der geht ja auch ganz locker mal runter. Das ist ja kein Ding.
Und da sind dann diese ganzen anderen Dorfbewohner mit Fackeln und blockieren den Weg. Und da geht er dann nochmal in die Bar. Und dann schießt sich Wilhelm von Homburg mit der Schrotflinte den Kopf weg.
Ja, und wenn Trent dann sagt, nein, tu's nicht, dann sagt er, aber ich wurde so geschrieben. Und dann, er hat mich so geschrieben. Und dann drückt er ab. Und er macht Splash.
Sieht man aber nicht.
Nein, ist ja auch ab 16.
Dann schließt er das Auto kurzerhand kurz mit einem Brieföffner oder Messer oder was das ist.
Ja, das kann man ja. Und dann fährt er los. Und fährt wieder los.
Weil er immer wieder in diesen Ort zurückkommt. Das ist so
ähnlich. Genau, ihm geht es jetzt wie dem Jungen auf dem Fahrrad.
Genau.
Genau. Und irgendwann wird es ihm zu bunt. Und dann fährt er einfach in die Leute. Die aber wie aus Zauberhand alle im letzten Moment dann plötzlich einen Schritt zur Seite machen können. Außer Linda, die ihn einfach im Weg stehen bleibt. Und ihr weicht ja dann natürlich aus und setzt das Auto dann gegen ein anderes Auto und baut den Unfall.
Ja. Vorher bleiben sie draußen auf dem Land nochmal stehen, weil er dann wieder diesen Typen auf dem Fahrrad sieht.
Der an der Telefonzelle dann telefoniert, ne?
Und dann kommt ja Linda nochmal etwas komisch aus dem Auto.
Ja.
Indem sie auf allen Vieren aber rückwärts geht und den Kopf aber so hat wie sonst, also es ist komplett verdreht.
Ja, war so ein bisschen wie so Grudge.
Ja, oder?
Wenn die Mutti die Treppe runterkommt.
Ist das, der Tod steht hier gut? Nee, da gibt's das doch auch, wo sie ihr den Kopf umdreht. diese Komödie mit zum Beispiel Bruce Willis. Kennt ihr die nicht? Der Tod steht dir gut? Da versuchen sich die Frauen immer gegenseitig umzubringen, weil die eine ist eine Hexe und hat so ein Unsterblichkeitsserum und sie bringen sich dann immer, versuchen sich, und er ist Schönheitschirurg, genau. Bruce Willis ist Schönheitschirurg und die bekämpfen sich dann hinterher und bringen sich gegenseitig um und das Problem ist, die sind unsterblich, aber die Entstellungen, die dabei passieren, die bleiben und dann muss er das immer wieder reparieren als Schönheitschirurg. Und da gibt's halt auch ganz viele Effekte von Industrial Light and Magic, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Die eine wird dann mit der Schrotflinte ein Loch in den Bauch geschossen. Die andere wird der Kopf um 180 Grad rumgedreht. Kennt ihr den nicht?
Nee.
Wie heißt denn der auf Englisch? Nee. Ich suche kurz.
Hat er sich, glaube ich, mal ausgedacht.
Von Robert Zemeckis. Der Tod steht dir gut. Heißt auf Englisch Death Becomes Her. Eine schwarze Filmkomödie aus dem Jahr 1992 mit Goldie Hawn, Meryl Streep, Bruce Willis.
Ha.
Und wer spielt denn die Hexe? Die kennt man doch auch. Warte mal. Dum, 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 dum. Wir schweifen ab, oder? Egal. Ja, genau. Also der ist auch schauenswert.
Okay. Pack ihn auf die Liste.
Ja.
Ja gut. Und dann landet er auf jeden Fall in der Kirche bei Sutter Kane. Da wacht er wieder auf.
Im Beichtstuhl, stimmt.
Mhm. Beichtstuhl, genau. Und dann, ja, ich meine, das sagt dem Sutter Kane doch dann im Prinzip, was los ist hier. Das ist die Geschichte, du bist eine Figur in meiner Geschichte, du musst das Manuskript in die Welt zurückbringen und dann geht's ab.
Geht's ab, genau.
Genau, weil The Old Ones würden gerne wieder über die Erde herrschen.
Ja. Genau. Und das ist ja nur wirklich Lovecraft, The Old Ones. Dann lässt er ihn.
Das sind ja auch die ganze Zeit an die Tür klopfen.
Ja, genau. Und da ist ja dann auch so ein Loch in der Wand, was durch Buchseiten, die Wand sind ja Buchseiten. Und da guckt ja dann Trent auch rein und sieht dann, dass sie da kommen wohl, The Old Ones. Und dann ist er überzeugt, dass es wohl stimmt, dass hier was nicht mit rechten Dingen zugeht.
Ja.
Und dann flüchtet er.
Durch so einen ewig langen, aus sehr technischen Gang, wo ich tatsächlich an Event Horizon denken musste. Mhm. Sah aus wie so ein Raumschiffgang, so ein langer. Wird dann von diesen, man sieht sie nicht richtig, sie werden immer nur so ein bisschen im Hintergrund und unscharf dargestellt, aber das sind solche Prosthetic-Monster, die da hinter ihm herrennen.
Genau, und Linda heißt sie, glaube ich. Ich sag du kannst verschwinden. Bei mir hat das alles keinen Sinn mehr, weil ich habe das Buch ja zu Ende gelesen.
Genau. Und gibt ihm dann aber das Manuskript. Ja, und da fällt er dann irgendwann hin auf diesen Boden, taucht dann aber einfach auf der Straße auf wieder.
Dann wacht er einfach außerhalb von Hobbs
End
auf.
Ja, und dann kommt.
Oder Anakin. War er jemals in Hobbs End? Man weiß es nicht.
Genau. Weil dann kommt nämlich Anakin, der Paperboy.
Ja.
Und auch mit so einem Fahrrad, mit diesen Klappen da dran, diesen.
Ja, was ist denn das? Warum macht man das denn überhaupt? Das
nervt so dermaßen.
So ein amerikanisches Ding, oder?
Das ja, aus genau. Den 50ern aber es geht so. Auf jeden Fall auf die Nerven. Also, was soll denn das?
Ja.
Spiel doch auf deinem Handy.
Dummes Kind.
Ja, und der sagt dann eben, es gibt kein Hobbs End.
Es gibt kein Hobbs End, ja, genau.
Tja.
Ja, und dann trampt er zurück bis zu so einem Motel, also einer Raststätte. Genau, er lässt aber das Manuskript ja liegen. Er nimmt es ja nicht mit, das ist ja noch der Witz.
Ja.
Mhm. Und auf der Raststätte wird es ihm dann aber nachgebracht. Und da wird er dann wahnsinnig schon so ein bisschen und zündet alle Seiten an im Waschbecken.
Genau, weil er hat ja schon verstanden, was, also er glaubt ja jetzt dran.
Ja.
Und versucht ja, das so ein bisschen zu verhindern.
Dem zu entkommen.
Ja.
Wie kriegt er das Manuskript dann eigentlich wieder? Gar nicht. Das wird nachher einfach nur gesagt, dass er es den ja schon vor Monaten gebracht hat, gell?
Ja, genau. Also hier genau, wird's los und dann fährt er ja Bus.
Ja. Und alles wird blau. halt plötzlich.
Weil Sutter Kane sagt, meine Lieblingsfarbe ist blau, dann wird alles blau, genau. Und Trent wird schon so tendenziell ein bisschen unentspannt, die Leute rum eher ungerne in seiner Gegenwart, was ich ein bisschen lustig fand. Dann schneidet's ja hier zu, wo er irgendwie recherchieren ist auf der Suche nach hier Hobbs End. Mhm. Und die Frau dann ging das irgendwie los mit, dass sie sagt, sind sie nicht nur taub, sondern auch dumm,
ja,
oder so? Also ja, es war ja, auf jeden Fall sehr.
Sagt sie, so geht's los, ja.
Sehr deutlich.
Ja.
Ja. Ja, genau. Und dann gibt's noch im Prinzip, dann gibt's das Gespräch mit Charlton Heston, der ihm sagt, ja, also das Buch, das war ein voller Erfolg. Diese Linda, von der du da redest, noch nie gehört.
Die habe ich nicht mitgeschickt, genau.
Also könnte ich mich ja dran erinnern. Ja.
Und auf das Argument, dass ja nicht alle das Buch lesen, sagt dann noch Charlton Heston, ja, aber es gibt ja auch noch den Film. Ja, also genau, dafür kommt nächsten jetzt Monat der Film raus.
Genau. Was ja aber tatsächlich ganz am Anfang schon erwähnt wird, dass sie die Filmrechte für das Buch schon verkauft haben.
Richtig, ja. Und dann blendet es eigentlich zurück in das Asylum, oder?
Ja, fast, genau. Es gibt dann jetzt noch die, er erschlägt jetzt halt jemanden mit einer Axt.
Ah, ja, jemand, der sich gerade das neue Buch gekauft hat. Die stehen ja alle Schlange da vor diesem Shop, genau, um sich das Buch zu kaufen. Und er wartet halt auf den Erstbesten, der rauskommt. Ja,
genau. Und dann sind wir wieder am Ende. Und Dr. ist sowieso Ren denkt sich, das klingt alles sehr überzeugend. Ich habe aber da draußen was vergessen. Ich komme wieder. wir unterhalten uns später weiter.
Ja.
Also war zumindest mein Eindruck, dass er sich denkt, ja, genau.
Ja, nee, aber so.
Das ist bestimmt alles so passiert.
Ja, aber der ist doch schon irgendwie auch besorgt und.
Ja, es passiert schon sehr viel. Man hört ja immer im Radio, dass hier Outbreaks of Violence,
ja.
Leute rasten aus und so weiter.
Aber ich hatte eher den Eindruck, dass er sich denkt, ach du armer Kerl, dir geht's aber wirklich schlecht. Aber jetzt nicht, dass er sich denkt, also.
Das könnte der Grund sein.
Sutter Kane, der hat sich dann den, also er hat sich in dieses Buch verwandelt, also der hat sich das Gesicht so abgerissen und war dann das Tor in die Welt, dieser Monster, die sich dann
hergebracht haben. Das erklärt alles.
Ja, okay. Und jetzt Leute, die das Buch lesen, die werden alle verrückt und sorgen dafür, dass die Old Ones wieder über die Welt herrschen und die Menschheit wird jetzt ausgerottet.
Hätte das mal geglaubt.
Buch nicht klappt. Dann sorgt spätestens der Kinofilm dafür, dass es genug Leute.
Genau.
Ja.
Und genau so kommt es.
Genau so kommt es. Ja, genau. Dann am nächsten Morgen verlässt er irgendwie ganz, ganz entspannt seine Zelle da, weil die Monster durch das Asylum gepflückt sind.
Was man auch gesehen hat, also aus seiner Sicht ja.
Was man aus seiner
Sicht gehört hat,
gesehen hat, genau. Und dann hält er an einem Kino. Kino ist das Wort. In dem gerade die Mächte des Wahnsinns läuft. Und zwar in der Hauptrolle John Trent und Linda Stiles.
Genau.
Popcorn gibt's
noch. Also fand ich auch lustig, ja.
So ähnlich wie mit dem Bier. Braucht niemanden, der ihn bedient. Der kümmert sich schon selbst.
Genau.
Und sitzt dann da in seiner Anstaltskleidung und sieht praktisch die Geschichte, wie wir jetzt gerade alle gesehen haben. Und lacht.
Wahnsinnig.
Erfreut.
Ja, aber dann auch wahnsinnig. Erst erfreut und dann trifft er das so ins Wahnsinnige.
Wird dann hysterisch wahnsinnig. Ja,
hysterisch ist ein guter Begriff. Im Prinzip ist es ja dann so wie die Straße, die immer wieder in den Ort führt. Das ist dann hier genau so ein Loop, dass er so. Im Film wird man ja dann wieder den Typ sehen, der den Film sieht, sozusagen. Also so.
Ja.
Wie wenn, so, wenn man in so doppelte Spiegel guckt. Und dann kommt wieder die schöne Rockmusik.
Ja. Und ganz viele Namen. Weil Abspann. Also er scheint ja, oder ich, für mich ist es so, als wäre er sozusagen so der letzte Mensch auf Erden, so fühlte sich zumindest an. Das war ja auch irgendwann mal Thema zwischen ihm und hier Styles. Wie einsam es doch wäre, wenn er der letzte Mensch auf der Welt wäre.
Ja.
Ja, damit endet der Film.
Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Der endet übrigens noch mit einem kleinen Witz im Abspann.
Nee. Ich hab's nicht gesehen.
Hatte ich schon vor ein paar Tagen auf Slack gepostet. Wenn ihr ein bisschen hochscrollt in Sendung.
Sendung.
Steht da erstmal oben, Animal Action was monitored by the American Humane Association with on-set supervision by the Toronto Humane Society. No animal was harmed in the making of this film. Und dann steht drunter, Human Interaction was monitored by the Interplanetary Psychiatric Association. The body count was high, the casualties are heavy.
Ja.
Ja.
Das ist der Film.
Das ist der Film. Das wir haben jetzt natürlich alle möglichen Horror-Elemente eigentlich ausgelassen, außer ab und zu mal irgendwie auf so einen Jumpscare oder so hingewiesen.
Ja, aber es hat ja auch jeder den Film gesehen.
Ja, ja. Ja. Genau, also ich wollte nur sagen, der Film besticht, glaube ich, hauptsächlich durch Optik und Inszenierung, würde ich behaupten. Also da, nur dadurch, dass er jemandem erzählt wird, ist er, glaube ich, nicht wirklich. Das Ach kommt so, dem Film nicht gerecht, meine ich.
Das, ja.
Dadurch, dass man die Handlung erzählt.
Ja.
Geht eigentlich hauptsächlich um die Inszenierung. Und das ist schon so ein bisschen trashig alles, finde ich, aber das ist ja auch so der John Carpenter-Style.
Carpenter,
ja. Ja. Aber ich finde es auch irgendwie schon so ein bisschen cool alles.
Ja, also ich finde es einen besonderen Film, auf jeden Fall.
Ja. Ja. Ist jetzt auch nicht als riesen Superhit bewertet, auch wenn man so auf Rotten Tomatoes oder so guckt. Mhm. Aber trotzdem auch irgendwie so ein bisschen Kultfilm.
Aber ich finde ihn ich finde das kein schlechter Film. Also nein, das wird ihm irgendwie nicht gerecht. Also ich kann auch gar nicht nachvollziehen, dass es irgendwie so ein finanzieller Reinfall geworden ist. Weil ich finde das einen guten Film.
Vielleicht, weil er zuerst in Italien gelaufen ist. Keine Ahnung.
Also, weil ich finde, die Schauspieler machen ihre Sache gut. Die Tentakelgeschichten sehen alle gut aus. Ich finde auch die Geschichte selber. Also, das ist doch, mach doch was man von so einem, also, es ist halt nicht ganz Standard, Horrorfilm, aber das muss ja jetzt kein Nachteil sein.
Nö. Und es ist auch eigentlich so das Einzige, zumindest was ich kenne, was diesen Lovecraft-Horror so aufgreift.
Mm.
Wahrscheinlich stimmt das nicht, weil ich gar nicht viele Horrorfilme kenne.
Ja, das war halt, wie du sagst, was du kennst.
Ja.
Gut, aber Lovecraft, das ist ja wahrscheinlich nicht ganz günstig.
Ich dachte, das ist umsonst.
Filmisch umzusetzen.
Ach so. Ich dachte, du meinst die Rechte. Ja, wegen diesem Epic-Horror halt. Genau, ja. Wegen diesen großen Monster. Die großen
alten. Wobei jetzt heutzutage müsste eigentlich schon gehen.
Ja, kann sein. Ich konnte mich auch gar nicht mehr daran erinnern, dass der Film schon so anfängt, dass er sozusagen in diesem Asylum ist.
Das wusste ich auch nicht mehr. Ich wusste nur noch, ich konnte mich nur an die letzte Szene erinnern, wie er in diesem Kino sitzt. Und lacht und draußen geht die Welt unter.
Ja, ich konnte mich noch an die Kirchentür drin, die immer auf und zuschlägt und dann ist da ein anderes Bild hinter. Das kann man vielleicht noch erwähnen. Überhaupt kommen verschiedene Szenen werden immer wieder reingeschnitten, schnell hintereinander, wenn es solche Schlüsselmomente gibt. Also es gibt sowas, wo so Blut runterläuft, so eine Szene. Wo diese Kirchentür aufschlägt, das sieht man immer wieder auch ganz am Ende dann nochmal. Da werden immer solche Szenen nochmal recycelt, die nochmal diesen Horror, diese Horrorelemente da hervorheben. Ja. Wobei ich sagen muss, ich fand die erste Hälfte eigentlich besser als die zweite. Also, bis sie in Hobbs End waren. Aber die zwei fand ich jetzt auch nicht schlecht. Aber die erste hat irgendwie diese Spannung noch mehr so hervorgehoben. Gerade diese Autofahrt dahin. Mhm. Die gefiel mir extrem gut. Danach wurde es halt sehr plastisch.
Das stimmt, ja.
Ja, aber habe ich jetzt bestimmt auch schon 3 oder 4 Mal gesehen. Aber was ich tatsächlich überhaupt nicht wusste, ist, dass der aus den 90er waren. Ich hätte jetzt gedacht, das war aus den 80er.
Älter.
Ja.
Ja, aber also keine Ahnung. Fandest du irgendwas überraschend oder besonders an dem Film, Ben?
Außer, dass ich ihn nicht kannte, obwohl da so viele bekannte Schauspieler spielen.
Ja.
Also, der hat mich gut unterhalten. Ich habe ihn gerne geguckt. Der kam mir auch, also die paar 90 Minuten gingen wirklich sehr schnell vorbei, fand ich. Hatte jetzt auch nicht das Gefühl, dass der irgendwo mal in die Länge gezogen war oder dass man da wirklich viel hätte weglassen können. Also, der hat jetzt Rad nicht neu erfunden, aber ich für den Horrorfilm oder Thriller, Horror, wie auch immer, fand ich, kann er sich schon sehen lassen. Also ich würde ihn jetzt auch nicht schlecht bewerten, muss ich sagen. Mhm. Kann ich jetzt auch nicht nachvollziehen, dass der jetzt nicht so erfolgreich war. Ich weiß aber auch nicht, ob der eventuell einfach zu einem schlechten Zeitpunkt rausgekommen ist oder so. Aber ich könnte da, glaube ich, deutlich schlechtere Filme nennen.
Hm. Ja, also wer irgendwie Filme mag, die ein bisschen in die Richtung gehen.
Ja, den kann man sich auf jeden Fall
anschauen. Sollte sich den anschauen. Unbedingt.
Und vor allem gibt es ihn ja jetzt aktuell, wenn dieses Jahr ausgestrahlt wird, auf Prime.
Ansonsten wird dieser Satz nicht mit veröffentlicht.
Genau. Und ich glaube, kann man sich auch nochmal andere John Carpenter-Filme angucken.
Ja.
Wenn man auf diese Art Film Lust hat.
Ja, das auf jeden Fall.
Ja. Kann man ja auch noch sagen, hier ging es ja wirklich im Prinzip um Horror, um diesen Galaktik-Horror, oder wie habe ich es eben genannt. Zum Beispiel Sie leben ist ja eigentlich ein ziemlich gesellschaftskritischer Film. Mhm. Da geht es ja darum, dass so ein Bauarbeiter so eine Sonnenbrille findet und wenn man die aufhat, dann sieht man, dass die meisten oder viele Menschen eigentlich durch Aliens ersetzt worden sind. Mhm. Das sieht man nur durch die Sonnenbrille und dass überall auf allen Werbetafeln so unterschwellige Botschaften aufblinzeln, wie Gehorche, arbeite. Ja. Und das sieht man eben nur, wenn man diese Art von Brille anhat. Und das ist ja eigentlich eher so eine Kapitalismuskritik, kann man sagen. Also Filme hat er auch gemacht. Ja, mehr kann ich jetzt auch nicht sagen. Kann man sich immer mal wieder angucken, diesen Film.
Ja. Mhm.
Und ist jetzt auch nicht so schlimm horrormäßig, oder? Also als Kind fand ich den schon erschreckend, aber
ja, der hat schon ein paar gruselige Szenen, aber also auch jetzt finde ich jemand, der heutzutage, der irgendwie schon ein paar Filme gesehen hat, also der Film landet auf jeden Fall nicht oben von das ist das Schrecklichste, was ich je gesehen habe.
Genau. Jetzt kein The Ring. Kann man relativ locker gucken. Sage ich jetzt einfach mal, zumindest nachdem ich schon mehrmals gesehen habe. Vielleicht ist das
beim ersten Mal auch nicht so. Also wenn man nicht gerade 10 Jahre alt ist, kann man das schon machen. Ja.
Okay.
Na dann.
Ja.
Ja, dann sind wir fertig.
Mal Musik, oder?
Haben wir noch irgendwelche letzten Worte?
Das ist die Realität.
Besser als Stephen King.
Hat auf jeden Fall mehr verkauft.